Der Literaturbrunch mit Klaus.
Sie hören heute zwei kürzere Erzählungen von Anton Tschechow. Es liest Klaus Reibisch. Zunächst die Macht des Bösen.
Der Strandraub ist seit dem 16. Jahrhundert dokumentiert.
Also nun die Macht des Bösen. Im 5. Jahrhundert ging, wie heute, jeden Morgen die Sonne auf und jeden Abend begab sie sich zur Ruhe. Des Morgens, wenn die ersten Strahlen den Tau küssten, belebte sich die Erde, die Luft war erfüllt von Lauten der Freude, des Entzückens und der Hoffnung, und des Abends wurde die gleiche Erde still und tauchte in die Schatten der Dunkelheit. So glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Zuweilen zogen sich Wolken zusammen und der Donner grollte böse, oder es fiel eine Sternschnuppe vom Himmel, oder es kam ein bleicher Mönch gelaufen und erzählte den Brüdern, er habe in der Nähe des Klosters einen Tiger gesehen. Das war alles und wieder glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Die Mönche arbeiteten und beteten zu Gott und ihr alter Prior spielte auf der Orgel, verfasste lateinische Verse und schrieb Noten. Dieser wunderbare Greis hatte eine ungewöhnliche Gabe. Er spielte die Orgel mit solcher Kunstfertigkeit, dass sogar die ältesten Mönche, deren Gehör gegen Ende ihres Lebens schwach geworden war, nicht die Tränen zurückhalten konnten, wenn aus seiner Zelle die Töne der Orgel drangen. Wenn er von einer Sache sprach, und sei es von der allergewöhnlichsten, von Bäumen zum Beispiel, von Tieren und vom Meere, konnte man ihm nicht ohne Lächeln oder ohne Tränen lauschen. Und es war, als tönten in seiner Seele die gleichen Saiten wie auf der Orgel. Wenn er aber zürnte oder sich einer starken Freude hingab, oder von etwas Schrecklichem oder Großem zu sprechen begann, dann überwältigte ihn leidenschaftliche Erregung. In seine blitzenden Augen traten Tränen, sein Antlitz rötete sich, die Stimme hallte wie der Donner, und die Mönche spürten, wenn sie ihn hörten, wie seine Erregung ihre Seele ergriff. In solchen herrlichen, wunderbare Minuten war seine Macht grenzenlos. Und hätte er seinen Mönchen befohlen, sich ins Meer zu stürzen, sie hätten sich alle entzückt beeilt, seinem Willen zu gehorchen. Seine Musik, seine Stimme und seine Verse, mit denen er Gott, den Himmel und die Erde pries, waren für die Mönche ein Quell ständiger Freude. Bei der Einförmigkeit des Lebens ergab es sich, dass sie die Bäume und die Blumen, der Frühling und der Herbst langweilten, dass das Rauschen des Meeres ihr Ohr ermüdete und dass ihnen der Gesang der Vögel unangenehm wurde. Aber die Talente des alten Priors brauchten sie so nötig wie das tägliche Brot. Es verstrichen Jahre. Und immer noch glich ein Tag dem anderen und eine Nacht der anderen. Außer wilden Vögeln und anderen Tieren zeigte sich in der Nähe des Klosters keine einzige Seele. Die nächste menschliche Wohnstätte lag weit entfernt. Und um vom Kloster zu ihr oder von ihr zum Kloster zu gelangen, musste man an die 100 Kilometer durch die Einöde laufen. Zu solcher Wanderung entschlossen sich nur Menschen, die das Leben verachteten, ihm den Rücken kehrten und in das Kloster gingen wie in das Grab. Wie groß war deshalb das Erstaunen der Mönche, als eines Nachts an ihre Tore ein Mann pochte, der sich als Stadtmensch und als der gewöhnlichste Sünder erwies. Einer, der das Leben liebte. Ohne den Segen des Priesters zu erbitten oder zu beten, forderte dieser Mensch Speise und Trank. Auf die Frage, wie er aus der Stadt in diese Einöde geraten sei, erzählte er eine lange Jagdgeschichte. Er war auf die Jagd gegangen, hatte zu viel getrunken und sich dann verirrt. Als sie ihn vorschlugen, in das Kloster einzutreten und seine Seele zu retten, antwortete er lächelnd: »Ich bin nicht der Eure.« Nachdem er gegessen und getrunken hatte, besah er sich die Mönche, die ihn bedienten, wiegte vorwurfsvoll das Haupt und sprach: »Ihr Mönche tut nichts. Ihr kennt weiter nichts als Essen und Trinken. Aber rettet man so eine Seele? Überlegt doch, während ihr hier ruhig dasitzt, esst, trinkt und von der Seligkeit träumt, kommen eure Nächsten um und fahren zur Hölle. Seht euch mal an, was in der Stadt los ist. Die einen sterben vor Hunger, die anderen, die nicht wissen, wohin mit dem Geld, stürzen sich ins Verderben und kommen um, wie die Fliegen, die am Honig kleben. Unter den Menschen gibt es weder Glauben noch Wahrheit. Wer soll sie retten? Wer soll ihnen predigen? Ich etwa, der ich von morgens bis abends betrunken bin? Gab euch denn Gott einen demütigen Sinn und ein liebendes Herz dafür, dass ihr hier in euren vier Wänden sitzt und nichts tut? Die trunkenen Reden der Stadtmenschen waren vermessen und unschicklich. Aber sie wirkten sehr seltsam auf den Prior. Der Alte sah sich nach seinen Mönchen um, er erbleichte und sagte: »Brüder, er spricht die Wahrheit. Die armen Menschen verkommen wirklich aus Unwissenheit und Schwachheit in Laster und Unglauben. Und wir rühren uns nicht von der Stelle, als ginge es uns nichts an. Weshalb soll ich nicht hingehen und sie an Christus erinnern, den sie vergessen haben?« Die Worte des Städters hatten den Alten gepackt. Am nächsten Tag nahm er seinen Stock, verabschiedete sich von den Brüdern und begab sich in die Stadt. Und die Mönche blieben ohne Musik, ohne seine Reden und Verse zurück. Sie langweilten sich einen Monat und zwei, doch der Alte kam nicht wieder. Endlich, nach Ablauf des dritten Monats, hörte man das bekannte Klopfen seines Stockes. Die Mönche stürzten ihm entgegen und überschütteten ihn mit Fragen. Er aber, statt sich über sie zu freuen, begann bitterlich zu weinen und sprach nicht ein einziges Wort. Die Mönche merkten, dass er sehr gealtert und abgemagert war. Auf seinem Gesicht malten sich Müdigkeit und tiefer Kummer. Und als er weinte, sah er aus wie ein Mensch, den man sehr gekränkt hat. Die Mönche begannen ebenfalls zu weinen, und sie fragten voller Teilnahme, weshalb er weine und warum sein Gesicht so finster sei. Er aber sagte kein Wort und schloss sich in seiner Zelle ein. 7 Tage saß er für sich allein. Er aß nicht, er trank nicht, er spielte nicht auf der Orgel, sondern er weinte nur. Auf das Klopfen an seiner Tür und auf die Bitten der Mönche herauszukommen und seine Trübsal mit ihnen zu teilen, antwortete er mit tiefem Schweigen. Endlich kam er heraus. Nachdem er alle Mönche um sich versammelt hatte, erzählte er mit verweintem Gesicht, bekümmert und entrüstet, wie es ihm in den letzten 3 Monaten ergangen war. Seine Stimme war ruhig und die Augen lächelten, als er seinen Weg vom Kloster in die Stadt beschrieb. Auf dem Weg, so sprach er, hätten die Vögel gesungen, die Bäche gerauscht und süße, junge Hoffnungen hätten seine Seele erregt. Er ging und fühlte sich wie ein Soldat, der in den Krieg zieht und vom Sieg überzeugt ist. Träumend schritt er dahin, verfasste Verse und Hymnen und merkte nicht, dass er das Ende des Weges erreicht hatte. Aber seine Stimme bebte, seine Augen blitzten auf und er erglühte vor Zorn, als er von der Stadt und den Menschen sprach. Niemals im Leben hatte er gesehen, ja, er hatte es sich nicht einmal vorzustellen gewagt, was er erlebte, als er in die Stadt kam. Hier sah und begriff er zum ersten Mal im Leben, wie mächtig der Teufel ist, wie schön das Böse und wie schwach, kleinmütig und nichtswürdig die Menschen sind. Durch einen unglücklichen Zufall war das erste Gebäude, das er betrat, ein Haus des Lasters. An 50 Menschen, die viel Geld besaßen, vergnügten sich hier, aßen und tranken im Übermaß. Trunken vom Wein sangen sie Lieder und redeten keck schreckliche, abscheuliche Worte, die ein gottesfürchtiger Mensch nicht auszusprechen wagt. Grenzenlos frei, kühn und glücklich fürchteten sie weder Gott noch Tod noch Teufel, sondern redeten und handelten so, wie sie wollten und gingen dorthin, wohin ihre Begierde sie trieb. Und der Wein, klar wie Bernstein und golden funkelnd, war offenbar ungeahnt süß und aromatisch, denn jeder Trinkende lächelte selig und begehrte noch mehr davon. Der Alte, der immer mehr in Harnisch geriet und vor Zorn weinte, beschrieb weiter, was er gesehen. Auf dem Tisch, inmitten der Zecher, so erzählte er, stand ein halbnacktes Weib. Etwas Schöneres und Reizvolleres könne man sich nicht vorstellen und in der Natur nicht finden. Diese junge, langhaarige, braune Dirne mit schwarzen Augen und wulstigen Lippen, schamlos und frech, nackt, bleckte die schneeweißen Zähne und lächelte, als wollte sie sagen, »Seht her, wie schamlos und wie schön ich bin!« Seide und Brokat fielen in herrlichen Falten von ihren Schultern. Aber die Schönheit wollte sich nicht unter Kleidern verbergen. Wie das junge Grün auf der Frühlingserde, so drängte sie sich gierig durch die Falten. Die schamlose Frau trank Wein, sang Lieder und gab sich jedem hin, der sie begehrte. Weiterhin beschrieb der Alte, und er ballte dabei vor Zorn die Fäuste. Turniere, Stierkämpfe, Theater- und Künstlerateliers, in denen man nackte Frauen malte und aus Ton formte. Die Mönche saßen wie versteinert, lauschten gierig seinen Reden und keuchten vor Entzücken. Nachdem der Alte alle Lockungen des Teufels beschrieben hatte, die Schönheit des Bösen und die bezaubernde Grazie eines verführerischen Frauenkörpers, verfluchte er den Teufel, wandte sich ab und verbarg sich hinter seiner Tür. Als er am nächsten Morgen aus seiner Zelle trat, war kein einziger von den Mönchen mehr im Kloster. Sie waren alle auf dem Weg zur Stadt. Es folgt jetzt Rendezvous in der Sommerfrische. Ich liebe sie. Sie sind mein Leben, mein Glück, alles. Verzeihen Sie mir dieses Geständnis, aber es geht über meine Kraft zu leiden und zu schweigen. Ich bitte Sie nicht, mein Gefühl zu erwidern, sondern ich bitte Sie um Ihr Mitgefühl. Seien Sie heute um 8 Uhr abends in der alten Laube. Ich halte es für überflüssig, mit meinem Namen zu unterschreiben. Aber Sie brauchen keine Angst vor der anonymen Absenderin zu haben. Ich bin jung und sehe gut aus. Was brauchen Sie mehr? Nachdem der Sommerfrischler Pawel Iwanitsch, ein solider Familienvater, diesen Brief gelesen hatte, zuckte er mit den Achseln und kratzte sich verwundert die Stirn. »Was ist denn das wieder für eine Teufelei?« dachte er. »Ich bin ein verheirateter Mann und plötzlich so ein sonderbarer, dummer Brief. Wer mag das nur geschrieben haben?« Pawel Iwanitsch drehte den Brief vor seinen Augen hin und her, las ihn noch einmal und spuckte aus. »Ich liebe Sie«, äffte er nach. »Da hat sie den richtigen Burschen erwischt. Ich werde gleich zu dir in die Laube laufen. Diese Romanzen und Liebeleien habe ich mir, meine Verehrteste, schon längst abgewöhnt. Wahrscheinlich ist das irgend so ein zügelloses Frauenzimmer, so ein lockerer Vogel. Nun, die Frauen sind mir schon ein Volk. Was muss man für ein leichtsinniges Weibstück sein? Gott verzeih mir, um solch einen Brief an einen Unbekannten und dazu noch verheirateten Mann zu schreiben. Der reinste Sittenverfall. In den ganzen 8 Jahren seines Ehelebens hatte sich Pawel Iwanitsch der zarten Gefühle entwöhnt. Er erhielt außer Gratulationen keine Briefe, und so sehr er sich auch bemühte, vor sich selbst groß zu tun, der oben zitierte Brief verblüffte und erregte ihn sehr. Eine Stunde, nachdem er den Brief erhalten hatte, lag er auf dem Sofa und überlegte. »Ich bin natürlich kein junger Bursche, der zu diesem dummen Rendezvous rennt. Aber interessant wäre es doch, zu erfahren, wer das geschrieben hat. Die Handschrift ist zweifellos von einer Frau. Der Brief ist aufrichtig geschrieben, mit Herz. Daher kann es kaum ein Scherz sein. Vermutlich ist das irgendeine Psychopathin oder eine Witwe. Witwen sind überhaupt leichtsinnig und exzentrisch. Wer könnte das sein? Diese Frage war umso schwieriger zu lösen, als Pawel Iwanitsch in der ganzen Villenkolonie außer seiner Gattin keine einzige Frau kannte. Sonderbar! Er staunte. Ich liebe sie. Wann hat sie denn Gelegenheit gehabt, sich in mich zu verlieben? Eine merkwürdige Frau. Hat sich so holter die Polter verliebt, ohne mich kennengelernt zu haben und ohne zu wissen, was ich für ein Mensch bin. Wahrscheinlich ist sie noch sehr jung und romantisch, wenn sie fähig ist, sich nach 2, 3 Blicken zu verlieben. Aber wer mag das sein? Plötzlich fiel Pawel Iwanisch ein, dass ihm gestern und vorgestern, als er auf der Ringpromenade spazieren ging, einige Male eine junge, stupsnäsige Blondine in einem hellblauen Kleid begegnet war. Die Blondine hatte ihn immer wieder angesehen und, als er sich auf die Bank setzte, neben ihm Platz genommen. Ob sie das ist, dachte Pawel Iwanitsch. Das kann nicht sein. Kann sich denn ein so zartes, zerbrechliches Geschöpf in einen alten, müden Kerl wie mich verlieben? Nein, das ist unmöglich. Während des Mittagessens blickte Pawel Iwanitsch stumpf seine Frau an und überlegte. Sie schreibt, sie sei jung und sehe gut aus. Also ist sie keine Alte. Offen gesagt, um ehrlich zu sein, ich bin noch nicht so alt und so übel, dass man sich nicht in mich verlieben könnte. Meine Frau liebt mich doch auch. Zudem macht bekanntlich Liebe blind. Worüber denkst du nach? Fragte ihn seine Frau. Nur so. Ich habe ein wenig Kopfschmerzen, log Pawel Iwanitsch. Er kam zu dem Schluss, dass es dumm sei, solch einer Bagatelle wie diesem Liebesbrief Aufmerksamkeit zu schenken. Er lachte über ihn und seine Verfasserin, aber, oh weh, des Menschen Feind ist mächtig. Nach dem Mittagessen lag Pawel Iwanisch auf seinem Bett und anstatt zu schlafen, überlegte er. Aber sie hofft doch wohl, dass ich komme. So eine Dumme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie nervös sie ist und wie sie mit ihrem Reifrock wackelt, wenn sie mich in der Laube nicht vorfindet. Und ich gehe nicht hin. Hol sie der Kuckuck. Aber ich wiederhole, des Menschen Feind ist mächtig. Übrigens könnte man vielleicht mal so aus Neugier hingehen, dachte der Sommerfrische eine halbe Stunde später. Hingehen und vom Weitem sehen, was das für eine ist. Interessant wäre es, nur um zu lachen. Wirklich, warum soll ich nicht mal lachen, wenn sich eine passende Gelegenheit bietet? Pawel Iwanitsch stand vom Bett auf und kleidete sich an. Wozu putzt du dich denn so heraus? Fragte ihn seine Frau, als sie bemerkte, dass er ein sauberes Hemd anzog und eine modische Krawatte umband. Nur so. Ich will einen Spaziergang machen. Ich habe ein wenig Kopfschmerz. Pawel Iwanisch machte sich fein, wartete, bis es auf 8 ging, und verließ das Haus. Als vor seinen Augen auf dem hellgrünen, vom Licht der untergehenden Sonne überfluteten Hintergrund die aufgeputzten Gestalten der Sommerfrischler beiderlei Geschlechts leuchteten, klopfte ihm das Herz. »Welche ist es?« dachte er, und schielte schüchtern auf die Gesichter der Sommerfrischlerin. Aber eine Blondine sehe ich nicht. Wenn sie das geschrieben hat, sitzt sie sicher schon in der Laube. Pawel Iwanisch betrat die Allee, an deren Ende hinter dem jungen Laub der hohen Linden die alte Laube hervorlugte. Leise schlich er zu ihr hin. »Ich werde nur von Weitem gucken«, dachte er, während er unschlüssig vorwärts schritt. »Nun, warum bin ich so zaghaft? Ich gehe doch nicht zu dem Rendezvous. So ein Dummkopf! Nur Mut, vorwärts!« »Aber was wäre, wenn ich doch in die Laube ginge?« »Ach was! Das hat keinen Sinn!« Pawel Iwanitsch klopfte das Herz noch stärker. Unwillkürlich, ohne es selbst zu wollen, stellte er sich auf einmal das Halbdunkel der Laube vor. In seiner Fantasie erschien die schlanke, stupsnäsige Blondine im hellblauen Kleid. Er stellte sich vor, wie sie, sich ihrer Liebe schämend und am ganzen Körper zitternd, zaghaft an ihn herantreten, heiß atmen und ihm plötzlich fest in ihre Arme schließen wird. »Wenn ich nicht verheiratet wäre, würde keiner was dabei finden«, dachte er und verjagte die sündigen Gedanken aus seinem Kopf. »Im Übrigen wäre es gut, einmal im Leben so was zu versuchen. Sonst stirbt man, ohne zu erfahren, was dran ist.« »Und meine Frau?« »Nun, was geschieht mit ihr?« »Gott sei Dank, 8 Jahre lang bin ich keinen Schritt von ihrer Seite gewichen. 8 Jahre makelloser Dienst. Reicht für sie. Ist sogar bedauerlich. Da werde ich eben ihr zum Trotz untreu werden.« Am ganzen Körper zitternd und mit angehaltenem Atem näherte sich Pawel Iwanisch der Laube, die von Efeu und wildem Wein umrankt war, und schaute hinein. Ein Geruch von Feuchtigkeit und Schimmel schlug ihm entgegen. »Scheint niemand da zu sein«, dachte er, als er die Laube betrat, aber da erblickte er in der Ecke eine menschliche Silhouette. Die Silhouette war ein Mann. Als er ihn genauer betrachtete, erkannte Pawel Iwanitsch in ihm den Bruder seiner Frau, den Studenten Mitja, der bei ihm im Landhaus wohnte. »Ach, du bist das«, murmelte er mit unzufriedener Stimme, während er den Hut abnahm und sich setzte. »Ja, ich«, antwortete Mitja. Etwa 2 Minuten vergingen in Schweigen. »Entschuldigen Sie, Pawel Iwanitsch«, begann Mitja, »aber ich möchte Sie bitten, mich allein zu lassen. Ich denke über meine Kandidatenarbeit nach und es stört mich, wenn jemand dabei ist.«
»Aber so geh doch irgendwohin in eine dunkle Allee«, bemerkte Pawel Iwanisch sanft. »An der frischen Luft denkt es sich leichter. Und ich möchte nämlich auf der Bank hier etwas schlafen. Hier ist es nicht so heiß.«
»Sie wollen schlafen und ich muss meine Arbeit überdenken. Die Arbeit ist wichtiger.« Wieder trat Schweigen ein. Pawel Iwanitsch, der seiner Fantasie schon freien Lauf ließ und immer wieder Schritte hörte,
sprang plötzlich auf und sprach mit weinerlicher Stimme: »Nun, ich bitte dich, Mitya, du bist jünger als ich und musst Rücksicht nehmen. Ich bin krank und möchte schlafen. Geh jetzt.« »Das ist Egoismus. Warum wollen Sie unbedingt hier bleiben und ich soll gehen? Aus Prinzip gehe ich nicht.« »Nun, ich bitte dich, mag ich ein Despot, ein Egoist, ein Dummkopf sein, aber ich bitte dich, einmal im Leben bitte ich dich, nimm Rücksicht.« Mitya drehte den Kopf hin und her. »Was für ein Rindvieh«, dachte Pawel Iwanitsch. »Das Rendezvous wird doch nicht in seinem Beisein stattfinden. Wenn er dabei ist, geht es nicht.« »Hör mal, Mitya«, sagte er, »ich bitte dich zum letzten Mal. Beweise, dass du ein kluger, humaner und gebildeter Mensch bist.« »Ich verstehe nicht, warum sie so aufdringlich sind«, sagte Mitya achselzuckend. »Ich habe gesagt, ich gehe nicht. Nun, da gehe ich nicht. Aus Prinzip bleibe ich hier.« Gerade in diesem Augenblick schaute ein Frauengesicht mit einem Stupsnäschen in die Laube. Als es Mitya und Pawel Iwanitsch erblickte, verfinsterte es sich und verschwand. »Weg ist sie«, dachte Pawel Iwanitsch und schaute Mitya böse an. »Sie hat diesen Schuft gesehen und ist weggegangen. Alles ist aus.« Nachdem Iwanitsch noch etwas gewartet hatte, stand er auf, setzte den Hut auf und sagte: »Ein Rindvieh bist du, ein Schuft, ein Schurke, ja, ein Rindvieh, das ist gemein und dumm, wir sind geschiedene Leute.« »Freut mich sehr«, brummte Mitya, der ebenfalls aufstand und seinen Huf aufsetzte. »Sie müssen wissen, dass Sie mir eben durch Ihre Anwesenheit eine Gemeinheit angetan haben, die ich Ihnen bis zum Tode nicht verzeihen werde.« Pawel Iwanitsch verließ die Laube und schritt außer sich vor Wut eilig zu seinem Landhaus. Auch der Anblick des Tisches, der schon für das Abendessen gedeckt war, konnte ihn nicht besänftigen. »Einmal im Leben hat sich eine Gelegenheit geboten«, sagte er sich erregt, »und da wird man gestört. Jetzt ist sie gekränkt, verzweifelt.« Während des Abendessens schaute Pawel Iwanitsch und Mitya auf ihre Teller und schwiegen mürrisch. Beide hassten einander aus tiefstem Herzen.
»Warum lächelst du?« fuhr Pawel Iwanitsch seine Frau an. »Nur Dummköpfe lachen ohne Grund.«
Die Gattin schaute in das böse Gesicht ihres Mannes und platzte heraus: »Was für einen Brief hast du heute früh bekommen?«
»Ich? Gar keinen«,
antwortete Pawel Iwanitsch verwirrt.
»Das bildest du dir nur ein? Alles Einbildung.«
»Ja, ja, erzähl nur. Gib zu, du hast einen bekommen. Diesen Brief habe ich dir selbst geschickt. Ehrenwort, ich.«
Pawel Iwanitsch wurde flammend rot und beugte sich über seine Teller.
»Dumme Späße«, brummte er.
»Aber was soll man machen? Urteile selbst. Wir mussten heute die Fußböden scheuern
und wie soll man euch aus dem Haus vertreiben? Nur auf diese Weise kann man euch hinausbekommen. Aber sei nicht böse, mein Dummer. Damit es dir in der Laube nicht langweilig werden sollte, habe ich doch auch an Mitja solch einen Brief geschickt. Mitja, warst du in der Laube? Mitja grinste und hörte auf, seinen Nebenbuhler hasserfüllt anzuschauen. Sie hörten zwei Erzählungen von Anton Tschechow. Es las Klaus Reibisch. In den nächsten beiden Sendungen des Literaturbranches hören Sie die wohl berühmteste Novelle von Anton Tschechow, Die Dame mit dem Hündchen. Der Filmemacher Woody Allen sagte einmal, Tschechow ist der Größte als Erzähler. Sein letzter Film, Café Society, behandelt ein ähnliches Schicksal wie in der Novelle Die Dame mit dem Hündchen beschrieben.